So, genau. Ich bin Katja. Wie gesagt, ich bin in Erlangen. Ich habe die letzten Jahre dort als Jugendreferentin gearbeitet, habe vorher in Elstal studiert, kenne daher euren Pastor Mike auch schon seit Jahren und habe mich gefreut, als ich gehört habe, dass er hierher kommt. Genau. Sonst arbeite ich jetzt in Erlangen in der Altstadt. Das ist ganz nett. Das ist ein Laden, der fair gehandelte Sachen verkauft. Das finde ich immer gut, weil da für mich ganz viel Schöpfungsauftrag mit drin steckt. Sonst bin ich verheiratet und mein Mann ist bei Siemens, wie sich das in Erlangen gehört. Okay, ich darf nicht lachen, ich merke das schon. Genau, wir kommen beide aus Sachsen-Anhalt. Wir sind auch beide 34 Jahre alt und sind seit 9 Jahren jetzt hier im Fränkischen. Und wir wohnen in Kleinsindelbach, also sogar im Landkreis Forchheim auch noch. So, dann wurde schon gesagt, dass es ein schwieriges Wort ist, was heute passiert. Das schwierige Wort heißt Bibliolog. In dem Wort steckt Bibel als auch Dialog drin. Und das ist eine Methode der gemeinsamen Bibelauslegung. Wir werden mit einer Geschichte ins Gespräch kommen, die im Matthäusevangelium steht. Und die Grundannahme eines Bibliologes ist nämlich die, dass die Bibel heute noch zu uns spricht. Das tut sie durch das schwarze Feuer. Das ist, wie hier bei meinem Text, einfach der Text, den ihr seht. Das ist das, was geschrieben steht. Das weiße Feuer ist das, was dazwischen steht, was irgendwie mitschwingt. Das ist das, was ihr persönlich mit dem Text erlebt. Um in dieses weiße Feuer zum Vorschein zu bringen, werde ich die biblische Geschichte vorlesen und dann irgendwann unterbrechen und eine Figur aufrufen im Prinzip. Ihr dürft dann euch in diese Person einfühlen und ich werde auch eine Frage stellen, auf die ihr antworten könnt. Die Frage kann zum Beispiel lauten: Du bist ein Jünger, was hältst du davon? Und dann könntet ihr antworten, also auch in dieser Rolle: Ich, der Jünger, finde das nicht in Ordnung. Wäre eine Möglichkeit. Es kann auch sein, dass ich mal was nachfrage. Wenn zum Beispiel auch sowas kommt wie: Ich, die Nachbarin, kann das richtig gut heißen, dass ich frage: So, wieso eigentlich genau? Wenn ihr etwas sagen möchtet, dann bitte ich euch, dass ihr mir ein Handzeichen gebt, dass ich das sehe und euch dann auch irgendwie zunicken kann oder kenntlich machen kann, dass ihr reden könnt. Und ich werde das, was gesagt wird, auch jedes Mal noch wiederholen mit meinen eigenen Worten, dass es nochmal nachklingt. Es ist davon auszugehen, dass ganz unterschiedliche Antworten kommen werden, ganz unterschiedliches weißes Feuer zum Vorschein kommt. Und das ist auch schön und das ist gut. Und auch gegensätzliche Antworten können stehen bleiben. Alles, was gesagt wird, ist wertvoll. Und auch alles, was ihr für euch still miterlebt, ist wertvoll. Daher die, die im Moment zuhören, die zugeschaltet sind, macht es gerne mit für euch. Das, was bei euch passiert, hat seinen Platz. Es steht auch jedem frei daran, also sich mit Worten teilzunehmen. Wer das einfach nur für sich still macht, das ist völlig in Ordnung. Ich werde niemanden einfach so aufrufen. Deswegen das Handzeichen. Nach einer gewissen Zeit wird es dann in der biblischen Geschichte weitergehen. So. Nun zu dieser Geschichte, um die es geht. Wir treten gedanklich eine Reise an, zwar nach Jerusalem, in die Zeit Jesu. Es ist eine Geschichte, die Matthäus aufgeschrieben hat und in der sich Jesus eine Alltagserfahrung bedient, um etwas zu vermitteln, das ihm wichtig ist. Und es geht heute um Geld. Es ist von Talenten die Rede. Um das für euch einzuordnen: Ein Talent hat den Gegenwert von 6.000 Tagelöhnen. Das sind etwa 16 Jahre Arbeit. Und man hätte davon damals durchaus auch ein Segelschiff kaufen können. Und es war auch so, dass nur freie Menschen mit Geld handeln durften. Wenn also der Mann, von dem wir gleich hören, seinen Knechten Geld gibt, ist davon auszugehen, dass er möchte, dass sie mit dem Geld wirtschaften und es für ihn verwalten. Machen wir uns nun auf die Reise, um zu entdecken, was Jesus uns mit dem Gleichnis näher bringen möchte. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen 1, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Du bist der Mann, der außer Landes geht. Du lässt alles zurück. Dein Vermögen hast du 3 Knechten übergeben. Mann, welche Gedanken und Gefühle begleiten dich auf deinem Weg, wenn du an die Situation zu Hause denkst? Ich bin gespannt, was wird. Hast du Befürchtungen? Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, was passieren wird.
Werden Sie gut mit meinem Geld wirtschaften?
Ich frage mich, ob Sie gut mit meinem Geld umgehen, ob Sie es gut verwalten werden. Ich bin ganz zuversichtlich. Ich kenne die Knechte, ich weiß, was sie können und entsprechend habe ich ihnen meine Talente anvertraut. Danke, Mann, dass wir hören durften, was dich bewegt. Ich lese weiter im Bibeltext. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der, der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld des Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Du bist der 3. Knecht. Du bist der, der 1 Talent bekommen hat. Knecht, was meinst du zur Aufteilung deines Herrn? So viel hat der Herr mir nicht zugetraut. Wieso eigentlich habe ich den geringsten Betrag bekommen? Nur 1 Talent. Wieder bin ich der, der den geringsten Betrag erhält. So wenig, wie ich bekommen habe, was soll ich mir hier Mühe machen? Hätte ich diese Bürde nicht bekommen, ich hätte auch keine Probleme jetzt. Dass ich so wenig bekommen habe, beweist, dass ich wirklich nichts kann. Danke, Knecht, dass du uns Einblick gegeben hast, in dem, wie es in dir aussieht. Matthäus schreibt weiter: Zuerst kam der, der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, diese 5 hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der, der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, 2 Talente hast du mir gegeben. Hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der, der 1 Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Du hättest mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben, und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus. Ihr seid die Ehefrau des Mannes. Frau, du warst mit deinem Mann auf Reisen. Es war aufregend, all euer Vermögen zurückzulassen. Nun seid ihr zurückgekehrt und du hast die Gespräche zwischen den Knechten und deinem Herrn mitbekommen. 2 haben euer Geld vermehrt und feiern jetzt mit euch. Einer muss euch verlassen. Nun, am Ende des Tages, denkst du an all das zurück, was geschehen ist. Frau, was geht dir dabei durch den Kopf und durch dein Herz? Ich kann meinen Ehemann nicht verstehen. Der 3. Knecht hat sein Geld nicht vermehrt. Er hat es aber auch nicht verloren und die 2 anderen sind wahnsinnige Risiken eingegangen. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich verstehe den 3. Knecht gar nicht. Ihm ist das Geld anvertraut worden und er verbuddelt es einfach nur. Ich komme da nicht drüber hinweg. Ich halte meinen Mann eigentlich ganz schön für klug. Er hat seine Talente den Fähigkeiten entsprechend verteilt und sehr vieles davon wurde deutlich vermehrt. Bin schon ein bisschen stolz auf meinen Mann. Mir ist nicht ganz klar, wieso der, der sowieso schon das meiste hat, auch noch mehr bekommt und der, der nichts hat, ihm das weggenommen wird. Ich finde meinen Mann unbarmherzig. Der dritte Knecht, gut, er hat nichts dazu gewonnen, aber er hat uns nichts weggenommen und wir haben mehr, als wir brauchen. Und das ist nicht in Ordnung, wie du handelst. Der dritte Knecht hat meinem Mann die Meinung gesagt. Vielleicht sollte das mein Mann sich mal zu Herzen nehmen, dass er ein harter Mann ist. Ich finde, mein Mann macht das richtig. Der dritte Knecht wusste, welche Erwartungen an ihn gestellt werden, und er hat sie nicht erfüllt, ganz bewusst. Er war faul. Wir müssen ja wissen, wie unsere Knechte arbeiten, und nun wissen wir es. Wir wissen, wer ist tüchtig und wer ist faul, und von den Faulen trennen wir uns. Dem dritten Knecht steht gar nicht zu, meinem Mann zu sagen, was er von ihm hält. Er hatte eine klare Aufgabe, die hat er nicht erfüllt. Ich möchte nicht, dass mein Mann noch mal sowas macht. Das war ein wahnsinniges Risiko. Wir hätten unser Geld verlieren können. Maximal noch das behalten, was verbuddelt wird. Ich frage mich, was vielleicht auch passiert wäre. Der dritte Knecht hat unser Geld zumindest behalten. Die anderen konnten sich nicht sicher sein, was mit unserem Geld passiert. Was gibt es Befürchtungen, die dich umtreiben für die Zukunft? Ich wünsche mir eigentlich mehr umsichtige Knechte, die einen kleinen Teil wirklich sicher bewahren, statt Knechte, die das Risiko eingehen, und wir sitzen am Ende mit nichts mehr da. Mein Mann ist durchaus klug. Er hat die Talente verteilt entsprechend der Fähigkeiten der Knechte. Und es hat funktioniert. Wir haben etwas dazu gewonnen und das ist doch ganz prima. Ich halte es mit dem alten Sprichwort: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Eine zweite Chance, die steht jedem zu. Ich finde es nicht in Ordnung, dass mein Mann unseren dritten Knecht hinausgeworfen hat. Danke, Frau, dass wir Anteil nehmen durften an dem, was in deinem Herz und in deinem Kopf passiert. Damit endet diese Geschichte. Lieber Mann, lieber Knecht und liebe Ehefrau, schön, dass wir miteinander sprechen konnten über diese Begebenheit. Ich bitte euch, euch nun von diesem Gespräch zu verabschieden und beendet eure Zeit in Jerusalem. Herzlichen Dank an euch, dass ihr euch darauf eingelassen habt, die biblische Geschichte von innen heraus zu entdecken und den biblischen Figuren Sprache und Stimme zu verleihen. Habt auch Dank an all das, was ihr innerlich bewegt habt, ohne es auszusprechen. Ihr seid nun wieder ihr selbst, sitzt hier in Forchheim, schaut euch gerne mal um, wer in eurer Nähe sitzt oder die Zuschauen und Zuhören, spürt gerne mal, wo ihr seid. Wir haben einen biblischen Text gemeinsam ausgelegt und entdeckt, wie viel auch in diesen Versen steckt. Wir haben Gefühle, Motive, Erfahrungen und Erwartungen entdeckt. Manche sind uns vielleicht auch gar nicht fremd. Wenn sich die Geschichte der Bibel und unsere Geschichten heute miteinander verbinden, ist die Chance groß, die biblische Botschaft als lebendig und bedeutungsvoll für unser eigenes Leben zu erfahren. Ich lese den Text noch einmal im Zusammenhang und ihr hört ihn nun als ihr selbst. Wenn ihr möchtet, achtet darauf, ob euch ein Vers besonders wichtig geworden ist. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen eines, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der, der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, diese 5 hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der, der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, 2 Talente hast du mir gegeben. Hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der, der 1 Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort: Du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte und wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen werden, was er hat. Doch in diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus. Wir werden nun eine Zeit der Stille haben, in der ein bisschen Musik läuft. Da könnt ihr für euch nochmal ein bisschen sortieren, was euch bewegt. Und danach geht es mit einem zweiten Teil weiter. In dem Text eben war von Erwartungen auch die Rede. Der Mann hatte die Erwartung, dass mit seinem Geld gewirtschaftet wird. Gleich zu Beginn des Gottesdienstes kam auch das Wort Erwartungen vor in Bezug mit der Adventszeit. Und das sind, also Erwartungen selber sind natürlich unsere ständigen Begleiter. Ich zum Beispiel erwarte, wenn ich morgens ins Bad gehe, fließend warmes Wasser oder dass abends die Heizung anspringt. Funktioniert beides unterschiedlich gut. Ich erwarte auf Arbeit auch, dass gesagt wird, was gut läuft oder was schlecht läuft. Ich erwarte, dass Freunde ehrlich zu mir sind. Oder ich weiß auch, dass es üblich ist, in freikirchlichen Gemeinden begrüßt zu werden, wenn ich irgendwo reingehe. Passiert es nicht, bin ich mindestens irritiert. Mir ist es auch schon passiert, dass ich zutiefst enttäuscht war von einem Freund. Ich hatte eine bestimmte Erwartung an ihn, die er nicht erfüllt hat. Dass ich diese Erwartung hatte, wurde mir aber erst bewusst, als er sie nicht erfüllt hat. Es war ganz fies irgendwie, weil er gar keine Möglichkeit hatte, mir gerecht zu werden, da ich ihm ja gar nicht sagen konnte, was ich eigentlich möchte. Und natürlich wird auch nicht jede Erwartung von einem Gegenüber erfüllt. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und ich denke, dass, oder ich kenne es auch zumindest von mir, dass ich Erwartungen an Gott habe. Dass ich mir denke, ach heute, das wird bestimmt ein richtig guter Gottesdienst, den du schenken wirst. Oder heute, da werde ich eine wahnsinnig gute Zeit mit meinen Freunden haben, die ich lange nicht gesehen habe. Und natürlich auch viel weitreichendere Erwartungen noch. Manche sind vielleicht auch unangemessen oder etwas kurz gedacht oder warum auch immer er sie nicht erfüllt, das sei dahingestellt. Und ich vermute, dass eine Erwartung, die sehr oft und schon seit langem an ihm gestellt wird, klingt, wie sie im Psalm 130 formuliert wird. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Der Beter hofft, dass Gott ihm aufmerksam zuhört. Er geht davon aus, dass Gott ihm zuhört, aufmerksam seine Ohren ihm zuwendet. Und er weiß, das ist ein paar Verse später, bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Jetzt kommt ein kleines Weihnachtsquiz. Was heißt Gott wird retten? Wie kann man das umschreiben? Gott wird retten. Diese Formel steckt in dem Namen Jesus. Weihnachten feiern wir, dass Gott retten wird. Das Matthäusevangelium beginnt mit der Geschichte der Geburt. Josef, der Zimmermann, bekommt vom Engel gesagt, dass er seinen Sohn, beziehungsweise den Sohn seiner Verlobten von Maria, Jesus nennen soll. Und diese Geburt ist so bedeutend, dass wir uns in 4 Wochen lang darauf vorbereiten. Nun kommen da mit der Advents- und Weihnachtszeit natürlich noch mal ganz andere Erwartungen mit dazu. Wir hatten das schon mit Deko, mit Musik, diese Familienidylle, die irgendwie erwartet wird oder wovon ausgegangen wird oder ein besonders leckeres Weihnachtsessen, was auch immer. Ich weiß nicht, wie euer Weihnachten dieses Jahr aussehen wird oder wie ihr sonst Weihnachten feiert. Ich hoffe für euch, dass ich ganz viele Erwartungen von euch erfüllen, die einfach positiv sind. Ich hoffe wirklich, dass ihr eine wahnsinnig tolle Zeit habt und ich hoffe auch, dass ihr an anderen Stellen überrascht werdet. Positiv. Und ich würde euch gern mitgeben, dass ihr bei allem, was da vielleicht einfach nicht funktionieren wird, wo ihr enttäuscht sein werdet, euch eines gewiss ist. Es geht um die Geburt Jesu. Es geht um die Geburt dessen, der rettet und der erlöst. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Dies ist gewiss. Amen.